Ich würde gerne für uns beten, dass wir einen guten Abend haben, dass der Herr uns alles schenkt, was dazu nötig ist. Herr, wir danken dir von Neuem für dein gutes, ewiges, wegweisendes Wort. Wir danken dir, dass wir die Zeit haben, dass du uns die Zeit schenkst, uns damit zu befassen. Und dass dein Wort immer voranbringt, immer Klarheit erzeugt, immer Wahrheit offenbart. Wir bitten das auch für diesen Abend. Wir bitten dich, dass du sprichst und dass du uns öffnest für dich. In jeder Hinsicht unseren Verstand wächst und unser Herz weit machst. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wer alle bisherigen Abende mitmachen konnte. Ich will das auch nicht fragen, das klingt so nach Anerkennung. Ich will nur sagen, nicht jeder konnte jeden Abend und es ist vielleicht nicht ganz unnötig, noch ein bisschen den roten Faden in Erinnerung zu rufen, der uns hier beschäftigt hat. Zunächst am ersten Abend hatte ich darauf hingewiesen, dass das Buch der Offenbarung des Johannes ein prophetisches Buch ist. Das sagt man leicht und das wird auch meistens akzeptiert, nur das hat Folgerungen für das Verständnis, wenn man sich nämlich klar macht, was Prophetie ist. Und für die, die es gehört hatten und die, die nicht da sein konnten, sage ich noch einmal, Prophetie ist ein Wort Gottes an einen Einzelnen, eine Gruppe, eine Gemeinde oder eine Kirche heute. Prophetie will jetzt etwas bewegen, will jetzt trösten, will jetzt ermutigen, will jetzt eine Berufung bewusst machen, will jetzt zur Umkehr führen. Sie will nicht den Wissensbestand größer machen. Sie will nicht, dass wir mehr über eine Sache Bescheid wissen, sondern dass wir in einer neuen Haltung leben. Sie will nicht unsere Neugier befriedigen, sie will unser Herz bewegen. Das ist ganz sicher so, und unsere jahrzehntelange Erfahrung mit der Gabe der Prophetie in der Gegenwart hat das noch einmal uns bewusst gemacht, wie sehr Prophetie ein Wort für jetzt ist. So sehr, dass Leute, die prophetisch begabt sind, gar nicht sagen können immer, auf welchen Zeitpunkt sich das bezieht, was sie gerade äußern. Und sie können sich dabei auch sehr verschätzen. Für mich sind Zeitangaben bei heutigen Prophetien einer der unsichersten Punkte. Ich würde immer sagen, Vorsicht, Vorsicht, lass es mal auf dich wirken. Die Zeitangabe könnte etwas später sein, als du heute glaubst. Aber dass Prophetie sich an die Gemeinde richtet, der sie gegenüber geäußert wird, das ist wichtig. Und der Seher Johannes ist ein anerkannter christlicher Leiter gewesen. Wir wissen wenig über ihn. Und er hat Dinge gehört von Gott und hat sie an die Gemeinde damals geschrieben. Nicht um zu sagen, was in 2000 Jahren, das wäre also ungefähr so unsere Zeit, einmal kommen könnte oder sollte. Die Gemeinde hat gar nicht geglaubt, dass sie so einen späten Zeitpunkt noch erleben wird. Sie hat geglaubt, dass Jesus sehr bald, zeitlich sehr nah wiederkommt. Also die Worte waren nicht als Information für ferne Jahrhunderte gedacht, sondern als Anregung und Trost und Ermutigung und Ermahnung für die damalige Zeit. Ich sage damit keinesfalls, dass sich das, was damals gesagt wurde, erschöpft in dem damals. Ich sage nicht, das waren Worte für damals und nur für damals. Es gibt einen einfachen Beweis, warum das nicht so sein kann, nämlich in der Offenbarung des Johannes werden fast ständig alttestamentliche Prophetien zitiert. Manchmal kann man es sofort erkennen, manchmal nur nach einem gründlichen Bibelstudium. Das heißt, dieser Prophet fußt auf anderen Prophetien, auf älteren Prophetien. Man könnte, wenn man will, es so sagen, Prophetie entzündet sich immer neu an Prophetie. Menschen, die sehr stark in Gottes Wort zu Hause sind, für die ist das Wort Gottes so etwas wie das Material, aus dem die neue Prophetie entsteht. Das heißt, es gibt so eine Generationenfolge von Prophetien und deswegen kann dieses Buch auch heute sehr aktuell reden, Es kann zu uns so sprechen, wie wenn es gestern geschrieben worden wäre und nicht vor vielen, vielen Jahrhunderten. Das habe ich in meinem ersten Vortrag versucht, etwas zu begründen. Ich weiß nicht, ob es euch einleuchtet. Für mich ist es eine wichtige Erkenntnis, auf der man auch methodisch an die Offenbarung herangehen kann. Dann hat uns beschäftigt die Abfolge von Kapitel 4 und 5. In Kapitel 4 gibt es einen Blick in den himmlischen Thronsaal. Da sehen wir vor uns, wie verschiedene Engelsorten, Engelgruppen, Engeltypen, ich glaube, dass alle diese Gruppen, die da geschildert sind, Engel meinen, in unterschiedlicher Weise. Die Lebewesen meinen Engel und die Ältesten meinen Engel und die Engel meinen auch Engel. Dass dort Gott, der Vater, angebetet wird. Ihm wird Huldigung und Dank und Verehrung entgegengebracht. Und dann wird die Frage aufgeworfen, wer dieses Buch mit den sieben Siegeln lösen kann. Das Buch mit den sieben Siegeln ist ja ein sprichwörtlicher Begriff geworden für die Deutschen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist. Wir meinen meistens, ein Buch mit sieben Siegeln ist ein Buch, in dem unverständliche Dinge berichtet oder dargestellt werden, die man uns erst erklären muss. So gesehen geht es bei dem Buch mit den sieben Siegeln um Verständnis. Sieht man aber hier genauer hin, geht es bei dem Buch mit den sieben Siegeln um Ereignisse. Nämlich um die Endereignisse, die sind in dem Buch aufgeschrieben. Und ich gehe davon aus, dass der Seher Johannes der Meinung war, dass das, was er in der Offenbarung weitergibt, dass das dieses Buch mit den sieben Siegeln ist, nämlich Vorschau und Deutung von Ereignissen, die nahe bevorstehen. Und dann steht die bange Frage im Raum, wer kann denn dieses Buch öffnen, wer kann die Siegel lösen, wer kann diese Ereignisse in Gang setzen? Wer kann die Weltgeschichte an ihr Ende führen? Und dann taucht dieses Lamm auf, das wie geschlachtet ist. Wir wissen sofort als Bibelleser, das ist Jesus. Er taucht auf und von ihm wird gesagt, er kann, er hat das Recht, der Weltgeschichte ihren zukünftigen Verlauf zu geben. Denn er wurde für uns geschlachtet und er wurde ein Opfer. Und so hat er sich das Recht erworben, einen Platz an Gottes Seite zu haben, zu Rechten Gottes erhöht zu sein. Und ich hatte damals in dieser Bibelarbeit gesagt und wiederhole es jetzt, die ganze Weltgeschichte dreht sich seitdem um Jesus. Jesus ist das geheime Thema bis zu einem Tag, den wir seine Wiederkunft nennen. Alles dreht sich insgeheim um Jesus. Die Politiker sehen das anders, natürlich. Die Wirtschaftsführer sehen das anders, die Banker sehen das anders, viele Künstler sehen das anders, aber Gott ist der Meinung, dass ein geheimes Thema auf der Tagesordnung ist, nämlich wie stehst du zu Jesus? Und der ganze Verlauf der Offenbarung des Johannes macht deutlich, gerade auch das, was ich heute sagen möchte, dass Jesus das geheime Thema ist und dass wir nicht jeden Moment an ihn denken müssen. Wir müssen ja unsere Dinge in der Welt machen. Der Lehrer muss seine Stunden vorbereiten und seine Klasse führen. Der Kaufmann muss seine Umsätze tätigen. Das ist alles wichtig, es muss alles getan werden. Aber das tiefste und letzte Thema ist Jesus. Dann hatten wir uns mit den sogenannten Plagen beschäftigt, wenn ihr euch erinnert. Das sind Gerichte Gottes über die ungläubige Menschheit. Es gibt verschiedene Visionen, Siegelvisionen und Schalenvisionen, die alle dieses eine Thema haben, nämlich Gott lässt die Menschheit harte, schwere Dinge durchmachen. Da geht es um Eingriffe in die Gesundheit, da geht es um Eingriffe in die Ökologie, da geht es um Eingriffe in den Lauf der Gestirne, da geht es um Eingriffe in die menschliche Ordnung, das Zusammenleben. Und die Menschen machen entsetzliche, schwere Dinge durch und wir haben uns an einem dieser Abende zusammen gefragt, warum ist das so, warum geschieht das? Und ich habe euch erinnert, sofern ihr es nicht auswendig wusstet, dass die geheime Absicht Gottes darin liegt, dass Menschen zur Umkehr geführt werden sollen. Diese Leiterfahrungen, die zum Teil sehr schmerzlichen Leiterfahrungen, die vielfach an die Plagen in Ägypten erinnern, wo Mose damals lebte und wirkte, sollen, obwohl sie so böse erscheinen und so hart erscheinen und ja auch sind, dazu dienen, dass die Menschen umkehren. Sie sollen unter dem Druck des Leides umkehren. Und uns ist damals an diesem Abend aufgefallen, dass das aber nicht passiert. Es gibt in der Offenbarung des Johannes keinen einzigen Beleg dafür, dass die Plagen das erreichen, wozu sie doch gedacht sind. Nämlich Menschen aufzuwühlen und zur Umkehr zu bringen, auf die Knie zu zwingen. Das ist ein Geheimnis. Nun kann man sehr schnell den Schluss daraus ziehen, hat Gott eben einen Fehler gemacht. Ich bin da sehr zurückhaltend, Gott Fehler vorzuwerfen. Ich weiß nicht, wer mir das Recht gibt. Vielleicht kann man sich ja so helfen, dass man sagt, es wird zwar nicht berichtet, aber hier und da ist schon jemand umgekehrt durch Leiterfahrung. Und das haben wir in unserer Geschichte der Gemeinde und mit unseren Veranstaltungen immer wieder erlebt, dass Leute durch Leid, ich nenne das Krisenerfahrungen, durch finanzielle Zusammenbrüche, durch gesundheitliche Einbrüche, durch Beziehungsstörungen, dass Menschen durch Leid sich geöffnet haben, dass sozusagen ihr Panzer aufgebrochen worden ist, ihre Selbstsicherheit ihnen genommen worden ist. Sie sind durch das Leid als solches nicht direkt zum Glauben gekommen, aber sie haben sich geöffnet für Gott. Und das ist ganz viel. Wir haben in den Grundkursen des Glaubens, die wir ja viele Jahre veranstaltet haben und weiter veranstalten werden, immer wieder darüber gesprochen, dass unsere Krisenzeiten unsere fruchtbarsten Zeiten sind. Keiner hört das gern. Ich schließe mich da ein. Gott will eigentlich nicht, dass wir durch Leid zu ihm kommen sollen. Ich habe manchmal den Vergleich mit dem silbernen Hämmerchen gebraucht. Er klopft an bei uns und das ist ein ganz feiner Ton, ein sehr behutsamer Ton. Er möchte sich in Erinnerung bringen. Zum Beispiel dadurch, dass er uns gute Dinge erleben lässt und er tut es vielfach, möchte er uns zu sich ziehen. Römer 2 sagt Paulus, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Aber da wir uns durch Gottes Güte nicht zur Umkehr treiben lassen, in vielen, vielen Fällen gebraucht Gott den Vorschlaghammer des Leids. Das ist nicht einfach zu verstehen. Und irgendetwas in unserem Herzen rebelliert dagegen. Und irgendetwas in uns sagt, tief in uns, ja, das muss wohl so sein. Und dann haben wir von den Feinden Gottes gesprochen, von den Feinden seiner Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist umstritten, sie ist umkämpft, aber sie hat Feinde. Und ihr oberster Feind ist Satan. Er ist nicht nur der Feind Gottes, er ist auch der Feind der Gemeinde und er will die Gemeinde umbringen. Er will sie buchstäblich ausradieren. Wir haben davon gesprochen, wir haben darüber geredet, dass es im Himmel einen Kampf zwischen Michael und seinen Engeln, also dem Schutzpatron Israels, und den Engeln Satans gab und dass Gott Satan auf die Erde wirft, um ihm damit zu zeigen, deine hohe Position ist dir genommen, du bist ein Verlierer. Und dann heißt es, dass ein Lobgesang im Himmel angestimmt wurde und es hieß dort, gestürzt ist der, weiß das noch jemand? Verkläger unserer Brüder. Das ist eine der bevorzugten Tätigkeiten Satans, dass er uns schuldig spricht. Und viele Christen haben diesem Schuldspruch Satans Recht gegeben. Der Unterschied zwischen dem, was der Heilige Geist tut und was Satan tut, ist folgender. Wenn der Heilige Geist uns Schuld aufdeckt, und das tut er immer neu, dann führt er uns zum Kreuz Jesu hin, wo wir Vergebung bekommen. Das Werk des Heiligen Geistes ist positiv. Er will uns verändern, erneuern, befreien. Das Werk Satans ist destruktiv. Er will, dass wir uns verzagt von Gott abwenden und dass wir uns auf uns selber konzentrieren und sagen, ja, ich weiß ja, dass ich ein schlechter Mensch bin oder ein Versager bin oder Gott mich nicht lieben kann. Und ich glaube es heute noch ein bisschen mehr als neulich. Und dann wird gesagt, dass dieser Satan sich, weil er Christus nichts anhaben kann, an seine Gemeinde heranmacht. Und die Gemeinde, wenn ihr euch eventuell erinnert, wird als Frau dargestellt. Und die Ausleger haben überlegt, was denn diese Frau wohl sein soll, wer damit gemeint ist. Und einige katholische Ausleger haben natürlich gesagt, es ist ein Sinnbild für Maria. Ich glaube, wie viele andere Ausleger, dass nicht Maria hier gemeint ist, so wichtig sie ihren Platz in Gottes Heilsplan ja hat. Sie hat ja Ja gesagt zu dem Wunsch Gottes, den Messias hervorzubringen, irdisch. Aber dass es sich hier um Israel handelt, dass diese Frau ein Bild ist für Israel und dann für die Gemeinde. Jesus ist aus der Geschichte Israels hervorgewachsen und ist der Fürst der Gemeinde. Und so hat diese Frau sozusagen ein Doppelgesicht. Nach rückwärts hin ist sie Repräsentantin Israels und nach vorne hin ist sie die Verkörperung der Gemeinde. Und Satan tut alles, um diese Gemeinde umzubringen. Ein sehr drastisches Bild wird dort gezeichnet, wo Satan einen Wasserstrahl nach ihr wegschickt, um sie zu ertränken. Und die Erde, heißt es, tat sich auf und schluckte das Wasser. Eine wunderbare mythische Sprache, das kann man gar nicht schöner sagen, nur man darf bitte nicht wörtlich nehmen. Das hat uns übrigens die ganzen Wochen bisher beschäftigt, dass diese Bilder sind. Und wir müssen ganz vorsichtig sein, sie buchstäblich auszuwerten. Das hat sehr viel Schwierigkeiten gebracht und ab und zu auch Schaden gebracht. So wird die Frau vor den Nachstellungen Satans bewahrt. Und jetzt macht er sich an die einzelnen Christen heran. Die Gemeinde ist unzerstörbar, hatte ich an dem Abend gesagt. Die Gemeinde als Gemeinde ist unzerstörbar, aber die einzelnen Christen sind nicht unzerstörbar. Sie können verschlungen werden, aber Gott hält auch über sie seine Hand. Ich möchte heute darüber reden, und wir hatten dann darüber gesprochen, dass die satanische Macht in mehreren Gestalten begegnet. Sie begegnen in der Gestalt des Drachen. Der Drache, das ist Satan selbst, aber auch in der Gestalt des Tieres aus dem Meer. Das Tier aus dem Meer verkörpert das römische Weltreich, das sich selber absolut gesetzt hat und sich selber vergöttlicht hat. Ich hatte euch verschiedene Titel vorgelesen, die sich die römischen Kaiser entweder selber gegeben haben oder geduldet haben, dass andere sie ihnen gaben. Das waren göttliche Titel zum Teil. Das heißt, sie haben sich selber erhoben. Und das bleibt eine Gefahr aller Politik, dass sie sich mit Religion vermischt und dann an die Stelle Gottes setzt und göttliche Verehrung beansprucht. Wir haben gesehen, dass es Gesetze gab, die so streng waren, dass Christen gar nicht hätten überleben können, wenn Gott nicht sie selber bewahrt hätte und sie versorgt hätte. Christen wurden ausgeschlossen vom Wirtschaftskreislauf. Und das war die Wirkung des Tieres aus dem Meer und das Tier aus dem Lande, ein zweites Tier, das übernimmt die Rolle eines Art Propagandaministers. Das heißt, es warb dafür, dass Christen, dass alle Menschen, dass alle Geschöpfe diese römische Weltmacht angebetet haben. Das heißt, etwas salopp und frech gesagt, gibt es etwas wie eine satanische Dreieinigkeit. Den Drachen, das Tier aus dem Meer und das Tier vom Lande. Und sie wirken zusammen und machen es den Christen sehr schwer zu überleben. Und es erfordert eine klare Hingabe und eine klare Entschlossenheit zu sagen, ich will, selbst wenn es mich mein Leben kosten sollte, bei Jesus bleiben. Das ist einer der Punkte, weshalb die Offenbarung des Johannes so herb ist, so wenig eingängig, weil sie uns etwas von dem Preis nahelegt, den wir als Christen zu zahlen haben, wenn wir mit Jesus leben wollen. Sie schiebt allem seichten Christentum einen Riegel vor und sagt, nein, mit halbem Herzen ist das nicht zu haben. So, und jetzt möchte ich heute gerne, nachdem ich von den Feinden der Gemeinde gesprochen habe, die auch Feinde Christi sind, darüber reden, wie Christus diese Feinde besiegt und am Ende ausschaltet. Und ich möchte mit euch zuerst über Offenbarung Kapitel 19, die Verse 11 bis 21 sprechen. Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 bis 21. Und ich sah den Himmel offen stehen und erblickte ein weißes Ross. Der auf ihm sitzende Reiter heißt treu und wahrhaftig. Er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Auf seinem Haupt hat er viele Königskronen, also Diademe. Und er trägt an sich einen Namen geschrieben, den niemand außer ihm selbst kennt. Bekleidet ist er mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name lautet das Wort Gottes. Die himmlischen Heerscharen folgten ihm auf weißen Rossen und waren mit glänzend weißer Leinwand angetan. Aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem er die Völker schlagen soll, und er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Und er ist es, der die Kelter des Glutweins, des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. An seinem Gewande, und zwar an seiner Hüfte, trägt er den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes. Ihr sollt Fleisch fressen von Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von Rossen und ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und Sklaven, von Kleinen und Großen. Weiter sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Ross saß, und mit seinem Heer zu kämpfen. Da wurde das Tier gegriffen und mit ihm der Lügenprophet. Lügenprophet steht hier für den Propheten, das Tier vom Lande, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und dadurch die verführt hatte, welche das Mahlzeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten. Bei lebendigem Leibe wurden beide in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen aber wurden mit dem Schwerte getötet, das aus dem Munde des Reiters, der auf dem Ross saß, hervorging, und alle Vögel sättigten sich an ihrem Fleisch. Ich könnte jeden verstehen, der sagt, danke Wolfram, ich glaube, das ist nichts für mich. Das ist Vampirismus oder etwas in der Art. Man muss also wirklich sich ein bisschen Zeit lassen und in den Text hineinhören. Ich glaube, dann kann man damit umgehen. Der Reiter auf dem weißen Pferd ist natürlich Jesus, der erhöhte Christus. Er bedient sich nicht eines Esels. Ihr erinnert euch an die Geschichte von dem Einzug Jesu in Jerusalem. Dort wählte Jesus einen Esel, dieses graue kleine Tierchen. Das steht für Demut, für Geringheit. Das Pferd gilt als kriegerisches und königliches Reittier. Das heißt, hier kommt ein Sieger, hier kommt ein König, hier kommt einer, der Erfolg mit sich bringt. Weiß ist die Farbe der himmlischen Reinheit, aber auch des Sieges. Dieser Reiter wird als treu und wahrhaftig bezeichnet. Das heißt, sein Gericht ist unbestechlich, seine Kriegsführung ist vollberechtigt. Halleluja. Von ihm wird gesagt, dass er gekommen ist, um zu richten. Wenn wir das Wort richten hören, meinen wir immer, dass eine strittige Frage entschieden wird. Im Alten Testament hat Richten immer wieder die Bedeutung von Recht schaffen, das Recht aufrichten. Also er wird die Dinge ins rechte Lot bringen. Von diesem Jesus wird weiter gesagt, dass er einen Namen trägt, den nur er kennt. Es gibt eine alte Vorstellung, ich glaube, die begegnet heute noch in deutschen Märchen, dass wenn man den Namen einer Person kennt, man Macht über sie hat. Wenn es also hier heißt, dass niemand den Namen dieses Reiters kennt, dann heißt es, niemand ist ihm gewachsen, niemand ist ihm überlegen, niemand ist ihm unterlegen, er hat die Autorität über alles. Er ist unüberwindbar, er ist unbesiegbar. Von diesem Jesus auf dem Pferd wird gesagt, dass er ein blutgetränktes Gewand trägt. Das ist eine der Stellen, wo man sagen kann, das kann man so oder so auslegen. Die meisten Ausleger beziehen es, soviel ich weiß, auf, ich habe es, glaube ich, in einer meiner letzten Bibelarbeiten auch so verstanden, als ein Gewand, das von den Blutspritzern der besiegten Feinde rot gefärbt ist. Nun fällt aber auf, dass dieses Gewand schon an Christus zu sehen ist, bevor er überhaupt in den Kampf eingetreten ist, bevor er mit den Mächten gekämpft hat. Deswegen glaube ich eher, dass es ein Hinweis ist auf das Blut, das er für uns vergossen hat. Und damit ist klar, auch der machtvolle Christus bleibt das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes ist nicht einfach die niedliche Ausgabe und umgekehrt, der Reiter auf dem Pferd ist nicht die Entartung des Lammes, sondern das Lamm Gottes ist demütig und still und leidend und mittragend und liebend. Und es ist zugleich hoheitsvoll. Ich muss das vielleicht immer noch einmal sagen, dass wir diese Seite an Christus und an Gott in unserer christlichen Kultur manchmal zu wenig sehen. Dass unser Gott ein zärtlicher Gott ist, das wird uns in vielen Predigten gesagt, ein liebender Gott, ein mitgehender Gott, ein verstehender Gott, ein helfender Gott. Dass dieser Gott ein heiliger Gott ist, ein majestätischer Gott ist, das wird uns vielleicht nicht oft genug gesagt. Von diesem Christus wird weiter gesagt in Vers 13, er werde Gottes Wort genannt, Wort Gottes genannt. Dann könnte man sagen, er hat doch keinen Namen, den er verrät. Wieso wird hier nun doch ein Name genannt? Aber Wort Gottes ist im strengen Sinne ja kein Name, sondern eine Funktionsbezeichnung. Mit Wort Gottes wird gesagt, dass Gott sich in Jesus ausspricht, dass Gott sich in Jesus vorstellt, dass Gott in und durch Jesus zu uns redet. Das ist eigentlich nicht ein Name, sondern eine Rolle, die er spielt, eine Funktion, die er hat. In Vers 14 wird gesagt, dass dem himmlischen Kriegsherrn himmlische Heere folgen, ebenfalls auf weißen Pferden. Die meisten Ausleger sprechen dafür, dass es sich hier um Engel handelt. Auch da ist wieder ein gewisser Deutungsraum. Es könnten Engel sein, es könnten aber auch vollendete Gläubige sein. Es gibt in der Offenbarung außer dieser Stelle keine andere Stelle, wo davon die Rede ist, dass Christus von Engeln begleitet wird. Das könnte dafür sprechen, dass diese Auslegung zutrifft, dass hier die vollendeten, die ans Ziel gekommenen Gläubigen mit Jesus vereinigt sind. In 14,4 wird gesagt, dass die Christen Christus folgen, wo immer er hingeht. Das könnte also dafür sprechen, dass mit diesen Engeln, mit diesen Reiterheeren, diesen Begleitern Gläubige gemeint sind, die schon am Ziel sind. Für die Auslegung ist das aber nicht sehr entscheidend. Warum? Weil Christus den Sieg ganz alleine hier erkämpft. Er bekommt keine Mithilfe von den Mitreitenden. Sie helfen ihm, sie unterstützen ihn. Sie greifen nicht in den Kampf ein. Er führt den Sieg völlig alleine durch. Halleluja. Christus richtet mit dem Schwert, das aus seinem Munde kommt. Das ist eine ganz wichtige Aussage, weil sie uns hindert, diese Bilder buchstäblich zu nehmen. Christus wartet also nicht wirklich durch das Blut, sondern er besiegt seine Feinde durch das bloße Wort seines Mundes. Er wirft sie zu Boden, er spricht und es geschieht. Er gebietet und es steht da, wie es von dem Vater Jesu Christi im Alten Testament heißt. Für das, was er hier tut, werden wieder verschiedene Bilder verwandt. Einmal heißt es, dass Christus die Heidenvölker weidet. Das ist eine Anspielung auf Psalm 2, Vers 9. Psalm 2 im Alten Testament ist ein sogenannter messianischer Psalm. Und da steht, dass er die Heiden weidet. Und das Weiden hat an dieser Stelle nicht die positive Bedeutung. Weiden heißt eigentlich so viel wie Schutz gewähren. Sondern es hat die negative Bedeutung. Er zerschmettert sie. Er besiegt sie. Er zerschlägt sie. Aber bitte noch einmal, er tut das nicht in einer physischen Weise. Es fließt buchstäblich kein wirkliches Blut, sondern es sind Bilder, die uns hier entgegentreten, die das bildhaft ausdrücken sollen, was geistlich geschieht. In Vers 15 wird auch gesagt, dass er die Kelter des Glutweins tritt. Das sind eigentlich zwei Bilder in einem Bild. Einmal geht es darum, dass die Kelter betätigt wird. Eine Kelter ist ein Gerät, ich weiß nicht, ob ihr alle so viel von Weinbau versteht, in das Trauben hineingeworfen werden und die werden dann zerquetscht, damit der Saft der Trauben verfügbar wird. Das heißt, ich sage noch einmal, das ist ein Bild, dass die Heidenvölker zerquetscht werden wie eine Traube. Das heißt, ihnen wird das Leben genommen. Und dann wird noch ein Bild gebraucht, das Bild von dem Zornbecher Gottes. Der Zornbecher Gottes ist ein Becher, aus dem die Gottesfeinde trinken müssen und das ihnen den Tod einträgt, eine Art Giftbecher. Dies alles sind unterschiedliche Bilder, die alle mir das Gleiche sagen wollen, nämlich er wirft sie zu Boden, er schaltet sie aus, er besiegt sie, er setzt seine Überlegenheit durch. In Vers 16 heißt es, dass er einen Namen trägt, nämlich König der Könige und Herr der Herren. Das war ein Titel, den die orientalischen Großkönige benutzt haben. Im Alten Testament wurde er auf Jahwe übertragen, den Gott Israels. Denn Jesus wird in diese Verehrung einbezogen, weil er durch seinen Sühnetod sich als würdig erwiesen hat, von Gott Herrschaft über die Weltgeschichte zu empfangen. Das hatten wir in Kapitel 5 gelesen, in dieser Vision mit dem Buch mit den sieben Siegeln. Warum dieser Titel nicht nur auf das Gewand geschrieben ist, sondern auch auf seine Schenkel geschrieben ist, ist vielleicht nicht mehr zu erklären, ist aber für das Verständnis des Textes nicht wirklich von Bedeutung. Der Leser, der sensible Leser versteht, dieser Mann auf dem Pferd, diese Gestalt, ist die höchste Autorität im Universum, ist die Autorität, die nur Gott hat. In Vers 17 werden durch einen Engel, der in der Sonne steht, die Völker zum großen Festschmaus eingeladen. Das ist ein sehr grausiges Bild. Sie werden eingeladen durch einen Engel, also einen Boten. Engel heißt in der Bibel Bote, der in der Sonne steht, das heißt ganz oben und von allen gesehen werden kann und den ganzen Überblick hat. Er ruft das hinaus. Damit wird schon, bevor der Sieg überhaupt vollzogen ist, der Sieg schon proklamiert. Das haben wir öfter in der Offenbarung, dass der Sieg, der noch gar nicht zu greifen ist, schon bekannt wird. Und das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Wir Christen dürfen den Sieg schon bekennen, wenn er noch gar nicht in unserer Erfahrung aufgetaucht ist. Und ein Teil unseres geistlichen Wachstums hängt davon ab, ob wir das tun und glauben. Ob wir sagen, Jesus, du bist mit meiner Sünde fertig geworden, während wir sie gerade wieder begangen haben. Eine bestimmte Lieblingssünde. Ich glaube dir, dass du bereits gesiegt hast, Jesus, dass du auch in mir siegen wirst. Und ich bekenne das schon jetzt, obwohl ich es noch nicht gesehen habe. Wir kommen von einem Sieg her, der feststeht, dem Sieg von Golgatha, und wir gehen auf einen Sieg zu, den Endsieg Jesu. Wir sind auf der Siegesseite. Wisst ihr das? Das ist gut. Diese Aussage vom Leichenschmaus ist wahrscheinlich auch eine Kontrastaussage zu dem Hochzeitsmahl des Lammes. Während es beim Leichenschmaus grausig zugeht, da werden Tote aufgefressen, geht es beim Hochzeitsmahl des Lammes herrlich zu. Da wird das Leben gefeiert und der Sieg und die Freude und der Durchbruch und das Ende alles Dunklen und Ende alles Alten. In Vers 19 lesen wir, weiter sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem auf dem Ross sitzenden Reiter und mit seinem Heer zu kämpfen. Sie treten also an, diese Zwerge. Sie treten an gegen den König der Könige und den Herrn der Herren. Sie wollen ihm entgegentreten, sie wollen ihn vom Sattel reißen, sie wollen ihn zu Boden schmeißen. Aber es kommt überhaupt nicht zum Kampf. Das Tier, also die Vertretung der römischen Weltmacht, ist mit seinen menschlichen Verbündeten, damit seinen Vasallen, und sie wollen gegen Christus kämpfen, aber es kommt überhaupt nicht zu einem richtigen Kampf. Warum nicht? Vers 20, da wurde das Tier gegriffen und mit ihm der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten. Da wurde das Tier gegriffen. So schnell geht der Kampf, wenn Jesus seine Stunde gekommen sieht. Da gibt es keine Konflikte. Jesus greift einmal hin und schon hat er den Sieg. Das soll die Gemeinde trösten, das soll die Gemeinde ermutigen, die Gemeinde damals und die Gemeinde heute. Die Gemeinde damals erlebte einen Triumph des Bösen, eine Abgötterei schrecklichster Art. Sie erlebte, wie Menschen angebetet wurden und ein System verherrlicht wurde. Das war schrecklich. Und das hatte Folgen, es engte sie ein. Und hier, dieser Text sagt, wenn Jesus kommt, dann macht er einmal und das Thema ist vorbei, das Problem ist gelöst. Bei lebendigem Leibe wurden beide in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Dieses Bild von dem Feuersee ist vielleicht entstanden von der Geschichte von Sodom und Gomorra her, wo Feuer vom Himmel fiel und der Schwefel brannte. Darf ich euch auch an dieser Stelle daran erinnern, dass auch dieses ein Bild ist? Es ist nicht gemeint, dass irgendwo eine kochend heiße Flüssigkeit ist und dass man jeder Chemiker sagt, das ist hier eindeutig Schwefel und dort werden sie gesotten und gebraten und die Haut pellt sich 1000 Mal am Tage und das Fleisch wird durchgegart. Das ist nicht gemeint. Das sind Bilder. Diese Bilder sollen ausdrücken, es gibt einen Ausschluss vom Licht und vom Heil, es gibt eine Strafe Und es ist schmerzhaft, auf der falschen Seite gewesen zu sein. Das ist, glaube ich, der Generalnenner für diese Bilder. Jesus sagt, draußen wird sein Heulen und Zähneklappen. Warum Heulen und Zähneklappen? Vor Schmerz, vor Wut und vor Enttäuschung, das Falsche getan zu haben. Die Hölle ist ein Ort der Qual, aber nicht der physischen Qual, sondern der Herzensqual über ein Leben, das falsch gelebt worden ist. Die übrigen, das sind die anderen, die nicht in der Führungsriege sind, werden getötet und alle sättigten sich an ihrem Fleisch. Sind die übrigen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt. Die übrigen, das ist die gesamte Menschheit, außer den Jesus-Jüngern. Die gesamte Menschheit wird nach diesem Kapitel getötet. Das ist die einzige Stelle, wo das so steht. Aber so steht es eben hier. Sie wird liquidiert, sie wird ausgelöscht. Es gibt nach diesem Kommen des Reiters auf dem Pferd keine Menschen mehr auf der Erde, außer den gläubigen Christen. Das ist wichtig für die sogenannte Frage nach dem tausendjährigen Reich, über die ich nächstes Mal ein bisschen was sagen möchte. Noch einmal, der Kampf der Feinde ist nur ein ohnmächtiges Aufbäumen. Vom eigentlichen Kampf kann keine Rede sein. Die beiden Hauptrepräsentanten Satans auf Erden, nämlich das Tier und der Lügenprophet, werden ergriffen, um in den Feuersee geworfen zu werden. Für die, die Anhänger Satans waren, gibt es allerdings noch ein Weltgericht. Darüber werde ich das nächste oder das übernächste Mal sprechen. Sie werden zwar ausgetilgt, ihnen wird ihr körperliches, ihr physisches Leben genommen, aber sie werden noch vor dem Weltgericht erscheinen. Das kommt später in Kapitel 20. Ich möchte noch zu Kapitel 21 kommen. Wir haben jetzt gesehen, dass von dieser satanischen Trinität jetzt bestraft und beseitigt sind der Lügenprophet als der Propagandaminister der römischen Weltmacht und die römische Weltmacht. Wer ist noch im Spiel? Der Drache selber ist noch im Spiel. Satan ist noch im Spiel. Und von seiner Niederwerfung spricht Kapitel 20. Ich lese in Kapitel 20 die Verse 1 bis 3 und 7 bis 10. Ich lasse für heute die Verse 4 bis 6 aus, weil sie vom Schicksal der Gläubigen, der Christen sprechen. 20,1. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hatte. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan. Also es kommen gleich vier Namen Satans hier vor. Drache, Schlange, Teufel, Satan. Schlange wird, da steht der Bezug zum Sündenfall, zur Sündenfallgeschichte. Teufel heißt griechisch Diabolos und Satan heißt hebräisch Ankläger. Diese beiden Namen haben die gleiche Bedeutung, hatte ich schon einmal gesagt. Er legte ihn auf 1000 Jahre in Fesseln, warf ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und brachte über ihm ein Siegel an, also einen Verschluss, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die 1000 Jahre zu Ende sind. Danach muss er auf kurze Zeit noch einmal freigelassen werden. Vers 7. Wenn aber die 1000 Jahre zu Ende sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden Und er wird sich aufmachen, um die Völker an den vier Ecken der Erde zu verführen, den Gog und Magog, um sie zum Kampf zusammenzubringen. Deren Zahl ist die wie die des Sandes am Meer. Sie zogen dann auf die Breite der Erde hinauf und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Heiligen sind die Christen und die geliebte Stadt ist das geistliche Jerusalem. Da fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie, und ihr Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in welchem sich auch das Tier und der Lügenprophet befinden. In Klammern, das hatten wir vorhin besprochen. Dort werden sie bei Tag und Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. Wir hatten davon gehört in Kapitel 12, Vers 9, dass der Satan mit seiner Gefolgschaft von Gott auf die Erde gestürzt wurde. Wir hatten darüber gesprochen, dass zwar Michael den Kampf führt, der Repräsentant Israels im Himmel, dass aber Gott selber Satan runterstürzt. Es gibt in der Offenbarung ganz viele Beispiele für das sogenannte Passivum Divinum. Ihr müsst nicht Lateinisch lernen, um das zu verstehen. Das ist ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt. Bittet und es wird euch gegeben. Heißt, bittet und Gott wird euch geben. Ein göttliches Passiv. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan werden. Heißt, Gott wird euch auftun. Das ist ein hebräisches Ausdrucksmittel, um den Namen Gottes zu umschreiben. Der Name Gottes ist heilig, man spricht ihn ungern aus. So wurde immer wieder das Passiv verwendet, diese Leideform, sagen wir im Deutschen, um Gottes Handeln zu umschreiben. Passivum divinum, nennen wir das in der Exegese. Also Satan wurde von Gott auf die Erde geworfen und damit depotenziert, zurückgestuft, entmachtet, zu einem großen Teil jedenfalls. Ihm ist nur noch eine kurze Zeit gegeben, um die Menschen zu verführen, das hatten wir besprochen. Zunächst kämpft er gegen die Frau, die ein Symbol des wahren Gottesvolkes ist, hatten wir besprochen. Dieser Kampf war erfolglos. Aufgrund dieser Erfahrung macht er sich daran, voller Zorn mit den Christen Krieg zu führen, hatten wir besprochen. Und jetzt erfahren wir in Vers 1 von Kapitel 20, dass ein Engel vom Himmel herabsteigt, um den Satan an seiner Verführungstätigkeit auf der Erde zu hindern. Der Engel hat einen Schlüssel bei sich für dieses Verlies, wenn ich das einmal so sagen darf, zum Abgrund eine große Kette in der Hand. Dass er aus dem Himmel kommt, macht deutlich, dass Gott ihn beauftragt und legitimiert hat, das zu tun. Wer ein bisschen Sinn für Bilder hat, merkt, das ist ein wunderschönes Bild, aber es ist eben auch wieder ein Bild. Das Raubtier kommt in den Käfig. Ein wichtiges, ein aussagekräftiges Bild. Vers 2, Satan wird ergriffen ohne Kampf und für 1000 Jahre gebunden. Das ist wieder, wie so oft, eine symbolische Zahl. Wahrscheinlich steht dahinter die Vorstellung von einer Weltwoche von 7 Tagen. Und wahrscheinlich kann man das nicht ganz verstehen ohne Psalm 90, Vers 4, denn 1000 Jahre sind vor dir, Gott, bitte? Wie ein Tag. Das heißt, es geht hier um den letzten Abschnitt, den Tag vor dem Sabbat, vor dem Ende der Abschnitt, letzten Abschnitt vor dem Ende. Vers 3, der Engel wirft Satan in den Abgrund, in den Abyssos, das heißt in die Unterwelt. Hier ist Abyssos gemeint als eine Art vorläufiges Gefängnis. Das endgültige Gefängnis heißt Gehenna, Hölle. Und Die Gehenna wird in der Offenbarung des Johannes mit dem Bild des Feuersees umschrieben, an mehreren Stellen. Johannes der Seher hat in Jesaja in Kapitel 24 eine Aussage gefunden, die ihn an dieser Stelle leitet. Nämlich, dass die endgültige Zerstörung der gottlosen Mächte noch nicht am Tage des Herrn stattfindet, sondern dass eine lange Gefängnisstrafe vorausgeht. So stellt er die Ausschaltung Satans in zwei Schritten dar, nicht in einem Schritt. Die Tiere werden in einem Schritt entmachtet, Satan wird in zwei Schritten entmachtet. Schritt Nummer eins, die Fesselung in der Unterwelt auf eine begrenzte symbolische Zeit hin. Jetzt ist die Erde nicht nur von den Mitarbeitern Satans befreit, sondern auch von Satan und seiner verführerischen Macht. Er wird zunächst verbannt, seine endgültige Bestrafung erfolgt erst später. Man darf jedoch daraus nicht ableiten, dass es noch gottlose Menschen auf der Erde gibt. Die gottlosen Menschen sind, wie wir in Kapitel 19 gesehen haben, alle vernichtet worden. In Vers 7 heißt es jetzt, dass nach 1000 Jahren Satan noch einmal losgebunden wird. Das ist wieder ein Passivum Divinum. Gott bindet ihn los. Wir sind darauf schon mehrfach gestoßen. Das ist ein schwieriger Gedanke für viele Christen, dass Gott auch Satan seinen Raum gewährt, aber auch seine Grenzen setzt. Satan ist nicht allmächtig. Er ist machtvoll, aber nicht allmächtig. Gott legt Zeit und Ort fest. Gott behält sich das letzte Wort vor. Gott ist der Handelnde. Aber er bezieht Satan geheimnisvoll in seine Pläne ein. Jetzt muss sich der Satan also neue Mitarbeiter suchen und er wendet sich an die Völker an den vier Ecken der Erde. Dahinter steht die Vorstellung, dass die Erde eine viereckige Scheibe ist. Bitte lasst uns nicht darüber diskutieren, ob das primitiv ist oder nicht. Das ist wiederum ein Bild, das aus der Tradition kommt. Die Völker, die dort wohnen, an den Ecken der Erde, heißen Gog und Magog. Das Bild stammt aus Hesekiel 37 bis 39. Der Seher Johannes steht hier in einer prophetischen Tradition. Ich hatte das schon einmal gesagt. In Hesekiel 37 bis 38 finden wir die Darstellung des messianischen Reiches, und zwar in Kapitel 37. Dann wird die Schilderung der Heere der Großfürsten Gog aus dem skythischen Land Magog geschildert. Es handelt sich um ein Land aus dem äußersten Norden, das gegen Israel anstürmt und dann vernichtet wird. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Für den Seher Johannes ist Gog und Magog bereits eine symbolische Umschreibung für dämonische Mächte. Nicht für wirkliche Heere, sondern für dämonische Heere, für mythische Heere. Die Zahl derer, die zu diesen Völkerheeren gehört, ist wie der Sand am Meer, also von großer Schlagkraft. Weil es sich hier um symbolische Namen handelt, von dämonischen Heeren, macht es keinen Sinn zu fragen, was ist damit gemeint. Sind das die Russen oder die Sowjets oder sind das die Araber gewesen, die einmal nach Europa rein wollten? Es sind Bilder für dämonische Heere. Vers 9, die dämonischen Völkerheere steigen von den vier Ecken der Erde auf die höher gelegene Ebene der Erde hinauf. Sie steigen nach oben, vom Untergrund nach oben. Diese höhere Ebene scheint als das Zentrum der Erde begriffen zu werden. Und diese Völkerheere greifen die geliebte Stadt an. Die geliebte Stadt ist eine Umschreibung für Jerusalem. Jerusalem kommt in der Offenbarung des Johannes in zwei ganz unterschiedlichen Bedeutungen vor. Einmal in Kapitel 11, Vers 8 spielt es als historisches Jerusalem eine Rolle. In 11, Vers 8 heißt es, dass die Leichname der beiden treuen Christuszeugen auf der Straße der großen Stadt liegen. Dann heißt es, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt worden ist. Das versteht nun jeder, dass hier in Kapitel 11 Jerusalem die geschichtliche Stadt meint, aber als ein Bollwerk gegen Jesus. Viele von uns lieben Israel sehr und sie haben gute Gründe dafür. Man muss die Offenbarung des Johannes in ihrer Begrenztheit sehen. Es gibt in der Offenbarung des Johannes nach meinem Verständnis keine positiven Bezugnahmen auf Israel. Es gibt sie aber reichlich im Neuen Testament sonst. Die Offenbarung des Johannes blickt auf Israel als die Juden, die sich gegen Jesus gewendet haben. Und 11 Vers 8 spiegelt das ein bisschen. Und sie versteht Israel als eine Umschreibung für das neue Gottesvolk und Jerusalem als eine Umschreibung für die Gemeinde Jesu Christi. Ich würde mich freuen, wenn niemand sagt, entweder ich hätte das jetzt verdreht, weil ich sowieso immer schon etwas gegen Israel gehabt hätte, man hätte das manchmal so gemerkt bei mir. Sagte jemand zu mir, den ich aus unserer Erlanger Zeit kannte, Jahrzehnte her, traf ihn vor einiger Zeit, Wolfram, du liebst ja Israel nicht. Wusste der aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht genau mehr aus welchen. Also man muss in christlichen Gruppen oft sehr vorsichtig sein, wenn man etwas Kritisches zu dem Thema sagt. Ich sage also nur Folgendes, in der Offenbarung des Johannes, das ist eine Schrift im Neuen Testament, wird Israel und Jerusalem nicht positiv gewertet. Sondern der Jesaja Johannes blickt auf Israel und Jerusalem als Größen, die Jesus abgelehnt und ans Kreuz gebracht haben. Es gibt andere Stellen, besonders Römer 9 bis 11, wo ganz tiefe positive Aussagen sind. Paulus ist der große Lehrer der Urkirche, nicht Johannes der Seher, der die Offenbarung uns gegeben hat. Und diese Offenbarung ist kostbar mit dem, was sie uns sagt, neben dem anderen. Versteht ihr? Ich hoffe. Die Gemeinde wird also als geliebte Stadt bezeichnet. Stadt ist ein Bild für die Gemeinde. Wir kommen darauf noch in Kapitel 21. Da heißt es in Kapitel 21. Und ich sah die geliebte, die heilige Stadt, ein neues Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine geschmückte Braut für ihren Bräutigam. Hier ist jedes Kind kann verstehen, dass Jerusalem hier ein Bild ist für die Gemeinde. Es ist eines der vielen Bilder für die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Und dann heißt es, diese dunklen Truppen von Gog und Magog, diese dämonischen Heere, greifen das Lager der Heiligen an. In Vers 9 wird das gesagt. Sie umzingelten das Heerlager der Heiligen. Das ist wiederum ein Bild für die Gemeinde. Wo kommt das wohl her, das Lager? Aus dem Alten Testament und wo dort? Das Heerlager? Aus der Wüste, aus der Wüstenwanderung, genau. Die Heiligen, also die treuen Christen, werden auf wunderbare Weise gerettet, ohne sich selbst wehren zu müssen. Wie geschieht das? Gott lässt vom Himmel Feuer herabfallen und vertilgt die Feinde. Da fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie. Und ihr Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, in welchem sich bereits das Tier und der Lügenprophet befinden. Dort werden sie bei Tag und bei Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. Das heißt, in dramatischer Darstellung stellt der Seher Johannes den Christen vor Augen, wie ihre Feinde nach und nach überwunden werden. Zunächst werden die irdischen Helfershelfer Satans und deren Anhänger ausgeschaltet. Am Ende wird Satan selbst liquidiert. So entsteht eine aufsteigende Linie. Erst wird der Satan seiner Anklägerfunktion beraubt, dann wird er für eine bestimmte Zeit aus dem Verkehr gezogen und am Ende wird er endgültig beseitigt. Damit sind alle gottfeindlichen Mächte in der Offenbarung besiegt und es wird Raum für die neue Schöpfung, die Gott sich vorgenommen hatte, zu vollbringen. Amen.